Liebe Schwestern und Brüder im Herrn Jesus Christus, als ich diesen Text für heute vorbereitet habe, das erste Mal, da gingen einige Begebenheiten voraus. Da war das Gespräch mit einem Familienvater, Banker, Filialleiter der Bank, und die Bank wurde im Monat darauf geschlossen, und für diesen Filialleiter war es völlig unklar, wie es weitergehen würde. Da gab es das Treffen mit der Unternehmerin, die so starke Panikattacken erlebt, dass sie nicht mehr alleine aus dem Haus gehen kann, geschweige denn Auto zu fahren. Da hatte ich im Autohaus die Begegnung mit einer Kundin, bei der per Zufallsbefund ein riesiger Tumor zwischen Herz und Lunge festgestellt wurde. Und es gab ein Telefonat mit einem Händlerkollegen, furchtbar in der Depression gefangen, Existenzängste. Ich kann Ihnen das berichten, unsere Branche ist gebeutelt. Zunächst hatten wir den Dieselskandal, dann den Umbau mit den Antriebstechnologien, da hängen wir mittendrin, und jetzt noch die Pandemie obendrauf. Sie dürfen mir abnehmen, dass Sie als Automobilhändler oder im Automobilgewerbe an sich gerade sehr, sehr wenig zu lachen haben. Und zum Schluss noch das Gespräch mit einer Nachbarin, noch nicht mal 40 Jahre alt, früh verrentet, weil sie in ihrem Geschäft so durch Mobbing zugrunde gerichtet worden war, dass sie nicht mehr weiter arbeiten konnte. All diese Menschen verbindet eines: große Nöte, eine tiefe Lebenskrise, Dinge, die uns allen jederzeit selber erfahren oder widerfahren können. Und damit ist eine Fragestellung verbunden: wohin gehen mit Nöten, mit Lebensfragen, mit der Krankheit, mit Schwierigkeiten und Herausforderungen im Alltag? Liebe Gemeinde, der heutige Bibelabschnitt, er beantwortet diese Frage nach dem Wohin und gibt die richtige Richtung vor. Wenn Sie es mitlesen wollen, ich lese aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 1, die Verse 32 bis 39. Der Textabschnitt ist überschrieben: Jesus in Kapernaum. Sie hören den Predigttext. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächste Stadt, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Soweit dieser Predigttext. Mit drei Punkten möchte ich mich Ihnen diesen Text nähern. Wir beleuchten die Ereignisse bei Sonnenuntergang: Jesus heilt. Wir schauen vor den Sonnenaufgang: Jesus betet. Und wir gucken uns den neuen Tag an: Jesus errettet. Erster Punkt: bei Sonnenuntergang Jesus heilt. Unmittelbar vor diesem Predigttext schildert dieser Evangelist Markus, dass Jesus am Sabbat in der Synagoge in Kapernaum predigt. Mit Vollmacht, dass sich die Leute wundern. Und er schildert, dass Jesus dort einen bösen Geist austreibt. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich diese Nachricht in ganz Galiläa. Im Anschluss an den Gottesdienst, da kehrt er Jesus in das Haus des Petrus ein und macht geradezu im Vorbeilaufen die Schwiegermutter des Petrus gesund, die im Fieber daniederlag. Nun ist es Abend geworden an jenem denkwürdigen Tag und es geschieht Erstaunliches. Da gehen im Schutz der anbrechenden Abenddunkelheit Türen auf. Der Abend, der wird zur Hilfe derer, die nicht im Sonnenlicht stehen. Es tritt heraus und wird herausgetragen, was sonst im Verborgenen versteckt wird, was den anderen Leuten nicht bekannt werden soll und wovon viele andere Leute auch wirklich gar nichts wissen wollen. Denn Krankheit ertragen, Schmerzen erdulden, Hoffnung sterben sehen, das ist schwer auszuhalten. Davon zu erfahren, erinnert einen daran, plötzlich könnte ja auch ich selbst betroffen sein, mein Ende könnte sich ankündigen. Aus den Häusern kommen alle Spielarten von Not und Last, wovon die keine Ahnung haben, die außen vorbeigehen. Drinnen macht die Not und Last das Leben zur Hölle. Als die von drinnen aus den Häusern um die Ecke biegen, da hebt sich großes Erstaunen an. Was? Du auch? Ich dachte immer nur, ich sei so schwer, so hart getroffen. Alle strebten aus ihren Häusern zu jenem Haus hin, in dem Jesus war. Dort traf sich die ganze Stadt lauter Betroffene. Wer ahnt, wie viel Not sich in den Häusern einer Stadt verbirgt? Als Jesus in diese Stadt kam, da trat das offen zutage. Aber Hoffnung kam auf, dass Not und Elend ein Ende hat. Alle erfahren, dass der Jammer der Menschen Gott eben nicht kalt lässt. Er sendet Erlösung. Die Erlösung, sie hat einen Namen: Jesus Christus. Die Herrlichkeit Christi, hier wird sie sichtbar. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus. Das, was sich hier in Kapernaum vor mehr als 2000 Jahren abgespielt hat, das gilt auch für uns heute. Die Menschen, von denen ich Ihnen eingangs berichtet habe, die dürfen auch dorthin gehen, zu diesem Herrn und Heiland Jesus Christus. Die dürfen sich ihm nähern mit ihrer Not, mit ihrer Last. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen. Erste Erkenntnis: Zu Jesus dürfen alle kommen. Die Süchtigen und die Geschiedenen, die Schwachen, die Kranken, die mit Sorgen beladenen, die Besessenen, wer Mitglied in der Kirche ist und wer nicht. Zum Herrn und Heiland Jesus Christus dürfen alle kommen. Wie gesagt, auch die Menschen, die ich in der Einleitung erwähnt habe. Jesus, er sagt von sich: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Zweite Erkenntnis: Zu Jesus dürfen wir mit allem kommen. Mancherlei Gebrechen. Wir dürfen zu ihm kommen mit unseren leiblichen Schmerzen, mit chronischen Krankheiten, körperlichen Einschränkungen, seelischen Verletzungen, der ganzen Not, mit Schuld. Jesus Christus, der ist kein Spezialarzt, der sich nur in einem ganz, ganz kleinen Teilbereich unseres Lebens auskennt. Nein, er ist ein Generalarzt. Bei ihm sind wir mit jeder Herausforderung, egal wie klein und wie unbedeutend sie uns persönlich erscheint oder wie groß und unerfüllbar sie uns erscheint. Bei ihm sind wir immer an der richtigen Adresse. Als mein Vater bei uns im Geschäft noch mitgearbeitet hat, hat er einmal ganz verzweifelt einen Schlüssel gesucht. Also es passiert immer wieder, dass sie im Autohaus Schlüssel suchen. Man hat halt viele. Und es ist blöd, weil wenn sie einen Schlüssel brauchen, zum Beispiel für eine Probefahrt für ein Fahrzeug, und der Kunde wartet und sie finden den Schlüssel nicht, das ist also er ist alle Wege abgelaufen, er hat überall nachgeschaut. Der Schlüssel, er war nicht aufzufinden. Mein Vater war richtig verzweifelt. Als letzte Auswegsmöglichkeit, gell, man muss dran denken, letzte Auswegsmöglichkeit, hätte man schon früher drauf kommen können, hat er gedacht, der Herr Jesus, der weiß, wo der Schlüssel ist. Und betet, und dann passiert es tatsächlich, dass ihm im Gebet gezeigt wird, wo der Schlüssel liegt. Er geht dorthin und hat ganz genau diesen Wagenschlüssel. Kleine Herausforderung für unseren Herrn Jesus Christus. Er weiß, wo der Schlüssel ist, und er hat es ihm gezeigt. Ein anderes Beispiel auch noch aus unserer Familie. Vor einigen Jahren, mein Bruder war auf einer christlichen Unternehmerkonferenz in Chicago, und da gab es viele gute Vorträge, auch Workshops. Und in einem Workshop, wo er teilgenommen hat, da hat der Workshopleiter zwei Gruppen machen lassen. Er hat gesagt, teilt euch auf in zwei Gruppen. Eine Gruppe soll beten und die andere Gruppe sind die, die für sich beten lassen wollen. Mein Bruder dachte, Gebet kann ich immer brauchen, und stellt sich in die Gruppe derjenigen, die eigentlich für sich beten lassen will. Und als dann der Workshopleiter die zwei Gruppen verbindet, immer einen Beter und einen, der für sich beten lassen will, dann zeigt er auf meinen Bruder in der Gruppe der Beter und sagt, du betest für den. Und mein Bruder wird ein junger Mann gegenübergestellt mit einer körperlichen Einschränkung. Er hat zwei ungleich lange Arme, ein Arm ist deutlich verkürzt, und das macht ihm im Alltag unheimliche Schwierigkeiten. Mein Bruder schwitzt, weil wir sind landeskirchliche Christen, wir haben keine Heilungsgabe, wir können nichts ausrichten, aber mein Bruder weiß auch, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und tatsächlich geschieht in diesem Gebet das Wunder, dass der Arm des Mannes nachwächst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das Wunder geschieht. Die Frau des lutherischen Bischofs, der Elk Fuso, das ist flächenmäßig die größte Kirche der Welt, Ural, Sibirien, Ferner Osten, ein riesiges Bistum. Die hat mir berichtet von einer Freundin, die nach einer Evangelisation in Russland von einem kleinen Jungen angesprochen worden ist. Und dieser kleine Junge hatte ein total verkrüppeltes Ohr, und er bat diese Frau um Gebet, und tatsächlich das Wunder geschieht. Unter Handauflegung und Gebet entfaltet sich das Ohr und wird ganz normal. Ich weiß, solche Wunder sind vielen Menschen eine Zumutung, vielleicht sogar einigen von ihnen. Aber Jesus Christus, er hat doch alle Möglichkeiten. Warum sollte ihm eine Heilung unmöglich sein, auch heute noch? Im Dezember 2016 hat mich ein Kunde im Autohaus angesprochen und um die Beerdigung seiner viel zu früh verstorbenen Frau gebeten. Die Frau, sie ist an Krebs verstorben, und wir hatten in meinem Büro noch gemeinsam den Herrn angefleht, dass er doch Heilung aus der Palliativstation schenken möge. Die Frau, sie hat ein Krebstagebuch geführt, und an einer Stelle war wortwörtlich aufgeschrieben, Johannes 5, die Begegnung von Jesus mit dem Gelähmten am Teich von Bethesda. Jesus fragt den Gelähmten, willst du gesund werden? Und sie alle wissen, wie das ausgegangen ist. Der Gelähmte, der 38 Jahre lang dort gelegen hat, der nimmt seine Bahre auf und geht heim. Und wenige Seiten später in diesem Krebstagebuch, da habe ich lesen können aus dem Matthäusevangelium, die Bitte des Vaterunsers. Gott hat die junge Frau aufgeschrieben, Gott, dein Wille geschehe. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen. Jesus Christus, Er hat alle Möglichkeiten, aber manchmal andere Pläne. Wir lesen in unserem heutigen Predigttext, er half vielen Kranken. Vielen, das heißt nicht allen. Und ich bin wirklich dankbar, dass an dieser Stelle nur von vielen und eben nicht von allen die Rede ist. Was für eine Entlastung. Es ist mir heute Morgen wichtig, Ihnen zuzusprechen, dass eine Gebetserhörung, eine Heilung nicht abhängig ist von der Größe oder von der Stärke Ihres persönlichen Glaubens. Die Heilung, die Gebetserhörung, das ist Gnade Gottes. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich bedauerlich, dass in den allermeisten Gemeinden, zumindest in meiner ist es so, wenn es bei Ihnen anders ist, freue ich mich für Sie, in den allermeisten christlichen Gemeinden, wo ich hinkomme, findet das gehörte Gebet aus Jakobus 5 nicht statt. Ich war 24 Jahre lang Ältester unserer Gemeinde, Kirchengemeinderat. Ich habe in den 24 Jahren nicht einmal erlebt, dass zum geschäftsführenden Pfarrer oder zu anderen Kirchenvorständen jemand gekommen ist und um Gebet nach Jakobus 5 gebeten hat. Nur weil Gott vielleicht andere Pläne hat und beim Gesalbten eventuell keine Besserung eintritt, müssen wir dieses Gebet nach Jakobus 5 doch nicht aus unserem Gemeindeleben verbannen. Wir dürfen doch dieses Gebet um Heilung und die Salbung der Kranken, wir dürfen das doch ernst nehmen und wahrnehmen. In unserer westlichen Welt erlebe ich statt "Ich bin der Herr, dein Arzt" ganz oft, dass wir halt eben lieber zum Arzt gehen und Medikamente nehmen. Mein Bruder lebt als Missionar inzwischen in Chile und ich habe einen Freund, der ein Witwen- und Waisenhaus in Pakistan leitet, ein christlicher Missionar. Und beide berichten mir unisono das Gleiche. Blindes sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Wunder geschehen im Namen des Herrn Jesus Christus, weil er der einzige Arzt ist, den die Leute sich dort leisten können. Das ist der einzige Arzt, der vorhanden ist. Und die Menschen sich ganz auf ihn verlassen. Aber wie in Kapernaum, so werden auch in Chile und in Pakistan eben nicht alle Gebete erhört und nicht alle Menschen geheilt. Trotzdem gilt, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Vielleicht wird unsere Krankheit nicht geheilt. Vielleicht unser Leiden nicht von uns genommen. Das im Gebet Erbetene eben nicht erfüllt. Aber ich garantiere Ihnen, dass eine Begegnung mit dem Herrn uns immer zum Segen werden wird. Egal, wie das Ergebnis kurzfristig ausfallen mag. Zurück zum Text. Dritte Erkenntnis. Zu Jesus darf ich immer kommen. Es gibt keinen zeitlich fixierten Rahmen, keine enge, begrenzte Sprechstunde wie bei einem Arzt, vielleicht nur am Sonntagmorgen oder am Mittwochabend in der Gebetsstunde. Nach der Mühe des Tages am Feierabend, da geht's jetzt in dem Kapernaum erst richtig los. Wenn's zu Zeiten Jesu schon eine Gewerkschaft gegeben hätte, vielleicht hätten die Leute ihm verboten, nach 18 Uhr am Feierabend noch tätig zu werden. Aber nicht die Uhr ist entscheidend, sondern der Auftrag. Jesus, der geht auf die Nöte der Menschen ein, auch nach Feierabend. Zu ihm dürfen wir immer kommen, auch mehrmals mit den gleichen Sünden. Letzte Erkenntnis zu diesem ersten Punkt, bei Sonnenuntergang, Jesus heilt. Sie brachten. Manche der Kranken in Kapernaum waren nicht in der Lage, selbst zu Jesus zu gehen. Sie wurden von Helfern gebracht. Da geht uns natürlich gleich die Erinnerung an den Gelähmten auf, der von seiner Trage zu Jesu Füßen durch die Decke gelassen worden ist. Lassen Sie mich fragen, wen haben Sie heute eingeladen in den Gottesdienst? Wem haben Sie Ihre Transportmöglichkeit, Ihr Auto, Ihre helfende Hand mit angeboten? Wen haben Sie mit hierher gebracht? Das gilt nicht nur für die Menschen, die körperliche Einschränkungen haben. In unserer Bibelstunde, da gibt es gerade einen Bruder, der so starke Depressionen hat und Anfechtungen im Glauben, der nicht mehr kommen kann. Wenn gar nichts mehr geht, dann können wir diese Menschen im Gebet zum Herrn Jesus bringen, ihm hinlegen. Ich erinnere an das, was der Philipp gelesen hat, die Schriftlesung. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Zweiter Punkt, vor Sonnenaufgang. Jesus betet. Auch Jesus betet. Die Nacht voller Wunder, sie ist noch nicht ganz zu Ende. Wir sehen, wie Jesus früh am Morgen, noch vor Tage, ganz allein in die Einsamkeit hinausgeht, um zu beten. Mehrmals wird im Evangelium von solchen einsamen Gebeten Jesu erzählt, nicht zuletzt im Garten Gethsemane. Am einsamen Ort des Gebets spricht Jesus mit Gott ganz alleine, ohne seine Jünger, weit weg von allen anderen Menschen. Jesus, er sorgt zunächst dafür, dass er beim Gebet nicht von anderen Menschen gesehen wird. Denn er weiß, dass vor Gott gilt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Geheimes Gebet ist das Geheimnis des Gebets. Zweites, Jesus nimmt sich Zeit für das Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Den vergangenen Tag in Kapernaum, den hat Jesus ganz den Menschen gewidmet. Der frühe Morgen, den schenkt er ganz seinem himmlischen Vater. Jesus setzt um, was wir aus 1. Timotheus Vers 2 kennen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen, das heißt ganz früh am Morgen und mit der höchsten Priorität, lange vor der Betriebsamkeit des Alltags, flüchtet sich Jesus in die Stille, in die Totalausrichtung auf seinen himmlischen Vater. Dort in der Stille, im Gebet, darf Jesus, ja dort muss Jesus bei Gott, dem Herrn, abladen, was ihm die anderen Menschen aufgeladen haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Seelsorge tätig ist, aber alle Seelsorger können das berichten, dass das manchmal sehr, sehr beschwerend sein kann, was einem da aufgetragen wird. Es ist ja auch klar, dieses Leid der Welt, diese Last der anderen Menschen, diese Nöte, denen wir da begegnen, das lässt uns nicht kalt. Das berührt uns, das greift uns an. Und das müssen wir wieder abgeben. Und das dürfen wir abgeben. Das dürfen wir ihm bringen. Im Gebet dürfen wir es bei ihm ablegen und dann auch dort lassen. In dieser Stille, in dieser Gebetszeit, da bringt Jesus unsere Sache vor Gott. Fürbitte. Er nennt in dieser Stille unsere Namen. Zu dem Petrus hat er mal gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus weiß, wie sie dran sind. Und es spricht er vor Gott aus. Er ist unser Fürsprecher. Er legt sein Wort bei Gott für uns ein. Und aus dieser stillen Zeit, aus dieser Verbindung mit Gott, da erhält Jesus die Kraft für seinen Alltag, seine Vollmacht für die Heilungen und für seine Verkündigung. Sie kommt aus der Stille. Ein letztes: In der Stille, da kann Neues geschehen. Gott redet in Jesu Leben hinein. Jesus erhält Wegweisung, neue Orientierung, einen neuen, einen anderen Auftrag. Ich erkenne, wie wichtig für Jesus die Zeit der Stille mit seinem himmlischen Vater ist. Und ich merke, da habe ich persönlich ein Defizit. Da habe ich einen Mangel. Was nötig wäre, wäre noch viel mehr, das Gebet zum Herrn Jesus zu suchen. Oftmals taumle ich in meinen Alltag rein, getrieben von Termin zu Termin. Und dann gucke ich den Abend nachher an, den Tag abends und denke, boah, nichts geschafft. Aber der Tag beginnt ganz anders, wenn ich schon das Zeug, das mich erwartet, dem Herrn hinlege und ihn um Strukturierung bitte. Ihn frag, welches Telefonat ist zu führen, welcher Brief zu schreiben, wo muss ich um Verzeihung beten. Ich will es mir vornehmen, vor allen Dingen mit meinem himmlischen Vater zu reden. Letzter Punkt, der neue Tag, Jesus errettet. Als die Jünger merken, dass Jesus aus Kapernaum fort ist, da eilen sie ihm nach. Sie wollen, dass Jesus zurückkommt. Vielleicht wollen sie auf diese Weise etwas abbekommen von dem Ruhm, den Jesus jetzt nach diesen Wundern bei den Menschen genießt. Wer ist nicht gern in der Nähe der Stars? Man kann sich in deren Ruhm etwas sonnen. Ja, das ist unser Meister. Wir sind etwas Besonderes, weil er uns zu sich gerufen hat. Wir wollen auch ein wenig von dieser Anerkennung profitieren. Jetzt, wo ihm Jesus die Sympathie der Menschen in Kapernaum zufliegen und alle sich um ihn, Jesus, scharen wollen. Jedermann sucht dich. Jetzt entzieht sich Jesus genau dieser Situation, weil er eben nicht als Wundertäter verehrt werden will. Sein Auftrag in dieser Welt lautet nicht, jedermann gesund zu machen. Es geht um viel mehr als um Hauptsache gesund. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hier auch so begegnet, wenn ich mich mit Menschen im Autohaus unterhalte, gerade jetzt zu Corona nochmal verstärkt, ganz viele antworten mir, Hauptsache gesund, Hauptsache nicht erkrankt, Hauptsache gesund. Nein, es geht um viel mehr. Ich habe Ihnen am Anfang berichtet, dass ich so einen Predigtdienst habe, dekanatsweit. Da ist mir an einem Sonntag ein Kirchenältester begegnet, ein ganz junger Mann. Wir hatten Dienst zusammen und er kommt barfuß in den Gottesdienst. Oh, ohne Schuhe, barfuß. Ich habe ihn natürlich darauf angesprochen. Und er hat zu mir gesagt, dass er jeden Tag seines Lebens Schmerzen hat. Und die Schmerzen weniger sind, wenn er barfuß geht. Kein Arzt der Welt hätte ihm bisher helfen können, kein Schulmediziner, kein Alternativmediziner. Und auch durch Gebet wäre er nicht frei geworden von seinen Schmerzen. Aber er habe verstanden, als Christ, als Nachfolger Jesu, hätte er kein Anrecht auf Gesundheit oder eine Garantie auf ein sorgenfreies Leben. Aber er hätte Anrecht auf ewiges Leben. Und das sei schließlich viel mehr wert. Wie viel der junge Mann kapiert hat. Genau das ist nämlich der Punkt. Jesus will nicht ein Helfer sein in der Not. Sein Verhalten zeigt uns, wie kurz wir oft denken. Eine heilvolle Gottesbeziehung nur auf Zeit, nur wenn es brenzlig wird. Gott sozusagen als unser Feuerwehrmann. Wenn es brennt, rufen wir ihn, damit er den Brand löscht. Und wenn es dann gelöscht ist und die Situation wieder klar, dann kann er wieder verschwinden. Das ist Gott zu wenig für uns. Er will sich in unserem Tod nicht von uns scheiden müssen. Zu seiner Liebe passt keine Lebensabschnittspartnerschaft. Gott will uns für ewig bei sich haben. Das ließ er sich alles kosten. Am Kreuz, den letzten Tropfen Blut hat der Herr Jesus für uns gegeben, damit das eben nicht passiert, dass wir nach unserem Leben nicht heimkommen können. Weniger als unser ewiges Heil, das will Gott nicht für uns. Wenn Jesus jetzt diesem Rat der Jünger gefolgt wäre und nach Kapernaum zurückgekehrt wäre, dann wäre seine Sendung vielleicht dort versandet und kein Evangelist hätte berichten können, dass Jesus Gottes endgültige Hilfe für alle Menschen aller Zeiten ist. Gott will Errettung. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass jedermann zur Buße finde. Durch die Nennung der Tageszeiten, Abend und Morgen, da erinnert uns der Evangelist Markus an die Schöpfung Gottes. Und bei dem Manfred-Siebald-Lied, das wir vorher gesungen haben, ist mir das auch wieder völlig klar geworden. Jeder Schöpfungstag schließt ab mit den Worten, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, der zweite Tag und so weiter. Bei Gott geht's immer von der Finsternis Abend ins Licht Morgen. Dieser Schöpfungsakt, dieser Tag 1, der geschieht übrigens bei jedem Menschen, der zum Herrn und Heiland findet. Da geht's von der Gottesferne in die Gottesnähe. Da geht's von der Dunkelheit ins Licht. Da geht's vom Chaos in die Ordnung. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, dann ordnen sich die Dinge, und zwar Stück für Stück. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Das ist das größte Wunder im Leben eines Menschen. Nicht die Heilung seines Gebrechens, sondern wenn ein verlorener Sünder die ausgestreckte und durchbohrte Hand des Heilands ergreift und für sich in Anspruch nimmt, dass er stellvertretend für ihn und für uns gestorben ist. Seine Errettung, unsere Errettung vom ewigen Tod, vom ewigen Verlorensein. Wenn das passiert, dann feiern die Engel im Himmel ein Fest. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen. Grund ewiger Freuden. Amen.